Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Schönen guten Abend. Wer in Kurzarbeit ist, hat keinen vollen Urlaubsanspruch. So lautet ein wichtiges Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts, das heute gefallen ist. Und das ist gleich unser Thema. Und auch sonst geht es heute viel um die Arbeitswelt. Wir schauen auf die Arbeitslosenstatistik im November und klären, warum es Menschen mit Behinderung immer noch schwer haben auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem schauen wir nach Japan, wo die Regierung die Grenzen schließt und ein umstrittenes Programm für mehr Inlandstourismus wieder auflegt. Wir starten aber mit einem kurzen Blick auf die Beratungen zwischen Bund und Ländern wegen der Corona-Pandemie. Die Beratungen sind eben zu Ende gegangen. Theo Gers beobachtet die Lage für uns im politischen Berlin. Donnerstag soll es erneut Beratungen geben, dann sollen auch konkrete Beschlüsse fallen. Aber was ist jetzt schon klar?
Frau Hane, immerhin steht die Richtung fest, in die es geht. Also es werden Maßnahmen verschärft, das kann man eindeutig sagen. Fangen wir an mit einem Lockdown für Ungeimpfte, mithilfe von 2G oder 2G-Plus-Regeln für den Handel und für Veranstaltungen. Wobei Geschäfte des täglichen Bedarfs, also Stichwort Supermärkte oder auch Apotheken, da gilt 2G nicht. Da kann man auch so weiter reingehen. Man will zweitens das schwarze Peterspiel zwischen Bund und Ländern wohl offenkundig beenden. Das heißt, wir haben ja im Moment immer das Problem, dass von Seiten der neuen Ampelkoalition gesagt wird, die Länder wären eigentlich am Zuge, könnten auch alles Mögliche machen, um die Pandemie einzudämmen, und die Länder zeigen zurück auf den Bund. Da will man für die Zeit ab dem 15.12. einen einheitlichen Rechtsrahmen haben, und Olaf Scholz, der designierte Bundeskanzler, hat eben auch zugesagt, dass er das in den nächsten Tagen mehrheitsfähig machen will, wie Markus Söder das vorhin berichtete. Was das heißt, also ob der Bundestag wieder eine epidemische Lage feststellt oder ob man das Infektionsgesetz ändert, das ist offen. Es wird ferner Kontaktbeschränkungen geben für Ungeimpfte. Ging es nach der Union, dann maximal 5 Personen aus 2 Hausständen, wobei geimpfte Genesene natürlich nicht mitgezählt werden. Es soll einen Schub beim Impfen geben, 25 bis 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten. Dazu sollen auch Zahnärzte und Apotheker mit eingespannt werden. Dafür müssen aber rechtliche Vorgaben geändert werden. Das soll geschehen. Und es gibt natürlich vor allem eine allgemeine Pflicht, Impfpflicht. Die soll kommen. Das wird aber ein Projekt für das nächste Jahr. Das wird jetzt vorbereitet und vielleicht für die Fans von Fußballspielen und Ähnlichem wichtig. Es wird keine Fußballspiele mehr geben in der Bundesliga mit Zuschauern, zumindest nicht bis Jahresende.
Kurz noch, was ist Stand jetzt noch offen?
Ja, viele Details. Also zum Beispiel beim Handel, wenn dort 2G gelten soll, dann ist noch zu klären, was sind Geschäfte des alltäglichen Bedarfs. Da gibt es offenbar unterschiedliche Vorstellungen. Es ist auch offen, ob bei den Fußball-Bundesliga-Spielen schon dieses Wochenende die Geisterspiele stattfinden oder ob man das dieses Wochenende nochmal wieder zulässt. Ob man bestimmte Maßnahmen an Inzidenzen koppelt, das möchte beispielsweise Schleswig-Holstein. Das alles wird morgen von den Chefs der Staatskanzleien besprochen, und am Donnerstag um 11 Uhr soll es dann eine reguläre Ministerpräsidentenkonferenz nochmal geben.
Vielen Dank, Theo Gers, mit den ersten Informationen. Und Corona bleibt unser Thema. Bis zu 6 Millionen Beschäftigte waren in der Pandemie zwischenzeitlich in Kurzarbeit, und für viele bedeutete das Gehaltseinbußen teils über Monate. Was aber bedeutet die Kurzarbeit für die Urlaubsansprüche, besonders derjenigen, die komplett, also 100% in Kurzarbeit waren? Darüber hat heute das Bundesarbeitsgericht in Erfurt ein Grundsatzurteil gefällt. Bei voller Kurzarbeit besteht demnach kein Urlaubsanspruch. Henry Bernhard berichtet.
Geklagt hatte eine Mitarbeiterin einer Bäckereikette. Sie bäckt und verkauft für ihren Arbeitgeber in Teilzeit. Im vergangenen Jahr war sie durch Corona in Kurzarbeit und arbeitete 3 Monate gar nicht und in 2 weiteren Monaten nur wenige Tage. Ihr Arbeitgeber hat ihr für die Zeit der Kurzarbeit den Jahresurlaub anteilig gekürzt. Dagegen klagte die Frau, verlor jedoch in den ersten beiden Instanzen. Das Bundesarbeitsgericht hat nun die Vorinstanzen in der Auslegung des Urlaubsgesetzes dahingehend bestätigt, dass zur Berechnung von Urlaubsansprüchen nur die Tage heranzuziehen sind, an denen eine Arbeitspflicht besteht. Der Senatsvorsitzende Heinrich Kiel führte aus:
Der Senat hat diese arbeitsrechtlich hoch umstrittene Rechtsfrage bejaht. Das Bundesurlaubsgesetz bestimmt nicht, dass kurzarbeitsbedingt ausgefallene Arbeitstage bei der Berechnung des Urlaubsumfangs ausnahmsweise als Zeiten tatsächlicher Arbeitsleistung zu werten sind. Die Prämisse des Anspruchs auf Erholungsurlaub nach dem Bundesurlaubsgesetz ist vielmehr, dass der Arbeitnehmer zur Arbeit verpflichtet war.
Diese Auslegung sei auch konform mit EU-Recht. Der Anwalt der beklagten Bäckereikette, Matthias Hahn, begrüßte das Urteil.
Wir haben eine besondere Situation im Augenblick. Die ist existenziell für Arbeitgeber, aber auch für Arbeitnehmer. Also einerseits Arbeitgeber will das Unternehmen natürlich halten. Es droht die Insolvenz, wenn der Arbeitgeber die Arbeitnehmer weiter bezahlen muss, während er sie nicht gebrauchen kann. Und für die Arbeitnehmer ist es auch existenziell. Auch das muss man natürlich sehen. Aber ich glaube, dass es abgewogen ist. Auf der einen Seite bekommen die Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld. In diesem Fall bekommen sie eine Aufstockung sogar noch. Und dann noch Urlaub haben zu wollen für die Zeit, finde ich vom Gerechtigkeitsempfinden nicht nachvollziehbar, ehrlich gesagt.
Die Klägerin wurde vom Deutschen Gewerkschaftsbund unterstützt, um eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen. Ihr Anwalt, Carsten Jesolat vom DGB-Rechtsschutz, zeigte sich enttäuscht.
Es geht um viele Menschen, die jetzt gerade in der letzten Zeit pandemiebedingt in Kurzarbeit geschickt wurden und da eben auch in dieser Zeit theoretisch zumindest Urlaubsansprüche entstanden wären. Es sind sicherlich einige tausend Menschen davon betroffen und ja, die werden jetzt auch mit dieser Enttäuschung leben müssen.
Der Senatsvorsitzende Heinrich Kiel hatte außerdem in seiner Urteilsbegründung klargestellt, dass Kurzarbeit im übereinstimmenden Interesse von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Beitragszahlern liege und keineswegs ohne Zustimmung der Arbeitnehmer möglich sei.
Der Hauptzweck der Kurzarbeit bzw. des Kurzarbeitergeldes ist die Verhinderung von Arbeitslosigkeit und Stabilisierung bestehender Beschäftigungsverhältnisse. Den Arbeitnehmern sollen die Arbeitsplätze und den Betrieb, die eingearbeiteten Arbeitnehmer erhalten bleiben.
Auch in dieser Logik sei begründet, dass in der Zeit der Kurzarbeit keine Urlaubsansprüche erworben werden könnten.
Informationen von Henry Bernhard. Corona-Kurzarbeiter müssen nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts mit der anteiligen Kürzung ihres Jahresurlaubs rechnen. Seit dem Höchststand der Kurzarbeit im Frühjahr 2020 ist die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit wieder gesunken. Laut Bundesagentur für Arbeit wurde vom 1. bis einschließlich 24. November für 104.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Die Zahl der Menschen ganz ohne Arbeit, die sank im November erneut. Birgit Habrath mit der Arbeitslosenstatistik.
Dass Detlef Scheele mit vielen Zahlen einmal im Monat aufwartet, das ist nicht ungewöhnlich. Dass sich der Chef der Bundesagentur für Arbeit aber bei der Vorlage des Monatsberichts über den Arbeitsmarkt in eine aktuelle Diskussion einschaltet, schon eher. Seine Bitte an die Regierung,
dass ein Gesetz für die Impfpflicht vorbereitet wird. Man muss es nicht einbringen in den Bundestag, aber man muss es haben.
Wenn die getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie keine Wirkung zeigen sollten. Wenn die vierte Welle nicht eingedämmt werden könne, dann fürchtet Scheele um viele Jobs. Auf den ersten Blick hört sich der Monatsbericht der Bundesagentur für November zwar alles andere als besorgniserregend an. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt auf 2.317.000. Im Vergleich zum Oktober waren das 60.000 weniger Menschen ohne Job. Das ist ordentlich, freut sich der Chef der Bundesagentur. Auch die Zahl der Unterbeschäftigten sinkt. Also die, die weitergebildet werden, weil sie nicht vermittelt wurden. Und die Arbeitslosenquote geht erneut zurück von 5,2 auf 5,1%. Allerdings,
wir gehen davon aus, dass wir vor einem wirklich schweren Winter stehen.
Erste Anzeichen dafür können im aktuellen Monatsbericht nachgelesen werden. So meldeten bis 24. November die Firmen für 104.000 Personen Kurzarbeit an, deutlich mehr als noch im Oktober. Betroffen vor allem das Gastgewerbe und das verarbeitende Gewerbe mit dem Problem Lieferketten. Bei den Langzeitarbeitslosen rechnet die Bundesagentur mit einem Sockel, der nur schwer abgetragen werden kann.
Insofern sind Menschen ohne Berufsausbildung weniger qualifiziert, älter mit gesundheitlichen Einschränkungen, die wirklich leidtragend in dieser Pandemie.
Und für die müsse dringend etwas getan werden. Zufriedene Gesichter darum bei den Agenturen für Arbeit, als sie den Koalitionsvertrag studierten. Etliches, was da zum Thema Arbeitsmarkt geschrieben steht, kommt gut an oder ist von Nürnberg aus als Idee eingebracht worden. Die Bundesagentur als Mittler in der Weiterbildung und die Bundesagentur als Ansprechpartner für Familien mit ihren Problemen.
Also da geht es ja darum, Menschen mitzunehmen in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, damit auch Kinder sehen, dass Eltern arbeiten gehen. Das wird entfristet, das ist gut. Wenn es nicht entfristet worden wäre, dann hätten jetzt die Jobcenter die Tore schließen müssen. Das passiert glücklicherweise nicht. Insofern, wenn wir auf den Teil gucken, der uns am Herzen gelegen hat, auf die Rolle der BA in der Transformation, dann kann man nur sagen, ja, wir sind zufrieden und wir glauben, dass die Koalition oder die Koalitionsparteien, die eine Koalition bilden wollen, da vieles richtig gemacht haben und auch mit dem Papier ein bisschen Zuversicht über dieses Land ausstrahlen können.
Damit kommt Scheele zu einer Frage, die zu Jahresende immer gestellt wird. Wie entwickelt sich 2022 der Arbeitsmarkt?
Insgesamt ist der Ausblick ambivalent. Einerseits haben wir gesehen, dass die Unternehmen einen hohen Bedarf an Beschäftigten haben und sogar über Fachkräftemangel klagen. Andererseits große Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung.
Bilanz für 2021 zieht die Bundesagentur für Arbeit im Monatsbericht für den Dezember.
Das ist dann Anfang Januar. Birgit Habrath über die Arbeitslosenstatistik. Im November, die Zahl der Arbeitslosen ist erneut gesunken. Von der bisherigen Erholung am Arbeitsmarkt hat eine Beschäftigtengruppe nicht profitiert, Menschen mit Behinderungen. Das zeigt das Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institute. Panayotis Gavrilis hat es sich angeschaut.
Die Lage für Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt bleibt alarmierend. In den ersten 10 Monaten dieses Jahres hatten im Durchschnitt knapp 174.000 Menschen mit Behinderung keinen Job. Es gibt über 8% mehr Arbeitslose verglichen mit Werten vor der Pandemie. Das Barometer wird vom Handelsblatt Research Institute erstellt, gemeinsam mit der Förderorganisation Aktion Mensch. Jörg Lichter vom Handelsblatt Research Institute zeigt sich besorgt über die Entwicklung.
Die Lage der Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt hat sich durch die Pandemie deutlich verschlechtert. Alle seit dem Jahr 2016 gemachten Fortschritte bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt sind eigentlich zunichte gemacht.
Den Inklusionsbericht gibt es seit 2013. Grundlage sind Daten der Bundesagentur für Arbeit und der Integrationsämter. In der Statistik geht es um Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben, die zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen sind, die weniger gut sehen oder hören können, an Krebs erkrankt waren und nun als schwerbehindert gelten. Die Gründe für die hohe Arbeitslosenquote unter ihnen ist unterschiedlich. Kündigungen und befristete Arbeitsverhältnisse, die nicht verlängert wurden, weniger Neueinstellungen, aber vor allem pandemiebedingte Schließungen, etwa von Restaurants und Hotels, Bereiche, in denen Menschen mit Behinderung arbeiten. Menschen mit Behinderung werden deutlich länger die Folgen der Pandemie zu spüren bekommen, denn, so die Studie, der Arbeitsmarkt entwickle sich für sie langsamer als der allgemeine Arbeitsmarkt, ist also weniger dynamisch. Das heißt, Menschen mit Beeinträchtigung werden von einem Aufschwung zwar auch profitieren, es wird aber länger dauern als beim Rest. Hinzu kommt die Angst, dass viele in die Langzeitarbeitslosigkeit rutschen. Bereits im vergangenen Jahr seien 70.000 Personen mit Behinderung mindestens ein Jahr ohne Beschäftigung gewesen. Ein weiteres Problem, Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sind während der Pandemie auf der Strecke geblieben.
Uns fehlen im Prinzip 18 Monate an Umschulungen, an Ausbildungen für Menschen mit Behinderung. Und diese Arbeitskräfte haben halt keine Qualifikation und haben es deshalb schwer, auf dem ersten Arbeitsmarkt Erfolg zu haben.
Der DGB fordert angesichts der Lage ein spezielles Arbeitsmarktprogramm. Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch, fordert, dass insbesondere Unternehmen Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung abbauen sollten. Befragungen hätten gezeigt, dass es keine Leistungsunterschiede gäbe zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, so Marx.
Es können nur die Unternehmen und die Wirtschaft selber, wie auch die Politik, wirklich diese Weichen stellen. Die Unternehmen sind ja jetzt schon gefordert, 5% Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Das ist sozusagen die Quote, die gesetzlich festgestellt ist. Und viele Unternehmen erreichen diese Quote gar nicht.
2019 hatte laut Aktion Mensch immerhin noch rund 1/4 der beschäftigungspflichtigen Unternehmen keine Menschen mit Behinderung beschäftigt. Dafür müssen Unternehmen eine Strafe zahlen, eine sogenannte Ausgleichsabgabe, zwischen 140 und 360 Euro pro unbesetzter Stelle und Monat. Die künftige Ampelkoalition will noch eine weitere Stufe einführen, heißt, sie will die Strafen erhöhen.
Panayotis Gavrilis über mangelnde Inklusion am Arbeitsmarkt. Die Omikron genannte Mutation des Coronavirus sorgt gerade weltweit für Besorgnis. Eine Folge sind erneute Reisebeschränkungen. Japan geht dabei besonders weit. Seit heute dürfen dort keine Ausländer mehr einreisen. Dabei gilt der Tourismus mittlerweile als wichtiger Wachstumstreiber. Um die Corona-bedingten Einbrüche abzufedern, legt die japanische Regierung jetzt erneut ein Programm für die Ankurbelung des Inlandstourismus auf. Eine umstrittene Entscheidung, wie Felix Lill berichtet.
Um die wirtschaftliche Erholung voranzutreiben, habe ich entschlossen, die Go-to-Travel-Kampagne auf sichere Weise wieder aufzunehmen. Mit diesem Satz dürfte sich Fumio Kishida Anfang November zum Helden der Hotelbranche gemacht haben. Erst einen knappen Monat zuvor hatte der konservative Politiker das Amt des Premierministers angetreten. Schon machte er dem Gastgewerbe dieses Geschenk namens Go-To-Travel in Höhe von 268 Milliarden Yen, umgerechnet 2 Milliarden Euro. Seit Beginn der Pandemie kämpft die Branche ums Überleben. Der Begriff Go-To-Travel klingt daher für Hotelbetreiber weniger wie ein misslungener Versuch der Regierung, originell und international zu wirken, als nach barem Geld. Denn es bedeutet, dass der japanische Staat seine Bürger dafür bezahlt, durchs Land zu reisen, auswärtig zu übernachten, essen und shoppen zu gehen. Wie das konkret funktioniert, erklärte diese Tage der TV-Sender ANN. Wer innerhalb Japans reist, bekommt pro Übernachtung von bis zu 10.000 Yen 30% vom Staat bezahlt. Außerdem erhalten Reisende pro Tag einen Konsumgutschein in Höhe von 3.000 Yen an Wochentagen und 1.000 Yen am Wochenende. Umgerechnet in Euro wird jede Übernachtung damit um bis zu 23 Euro bezuschusst. Der tägliche Konsum zumindest werktags in gleicher Höhe. Im Sommer letzten Jahres, als Japans Regierung diese Idee zum ersten Mal präsentiert hatte, war für die Subventionskampagne rund 1 Milliarde Euro eingeplant. Japan hatte gerade eine Infektionswelle überstanden, die Regelungen für das Sozialleben wurden wieder gelockert. Der damalige Chefsekretär der Regierung, Yoshihide Suga, stellte seine Idee so vor. Wir haben das Infektionsgeschehen im Blick und nehmen es sehr ernst. Um das Gastgewerbe zu stützen, haben wir daher Guidelines erlassen, damit das Reisen wieder möglich wird. Solange die Menschen engen Kontakt, stark bevölkerte Plätze und geschlossene Räume mit schlechter Durchlüftung meiden, wollen wir durch unsere Go-To-Travel-Kampagne erwirken, dass die Menschen wieder das Land bereisen. Was die Regierung so deutlich nicht erklärte, aber offensichtlich war, die japanischen Binnentouristen sollten das kompensieren, was Japans Antwort auf die Pandemie zunichte gemacht hatte. Sobald sich das Coronavirus auszubreiten begann, schloss der Inselstaat seine Außengrenzen. Was gesundheitspolitisch Sinn ergab, war wirtschaftspolitisch katastrophal. Denn gerade der Tourismus gilt seit Jahren als Wachstumsmotor. Zwischen 2011 und 2020 sollte sich die Zahl der ausländischen Besucher nach Plänen der Regierung von gut 8 auf 40 Millionen verfünffachen. Durch aufwendige Werbekampagnen und Infrastrukturinvestitionen war man auch auf Kurs. 2019 reisten knapp 32 Millionen Menschen aus dem Ausland nach Japan. Aber in der Pandemie fiel die Zahl praktisch auf Null. Subventionen für den Binnentourismus sollten das auffangen. Aber nicht nur die Einnahmen im Gastgewerbe stiegen wieder. Vor allem schossen die Infektionszahlen in die Höhe. Auf großen öffentlichen Druck hin verkündete Yoshihide Suga dann im November letzten Jahres: Mit der Aufnahme der Go-To-Travel-Kampagne sind die Neuinfektionen gestiegen. In Absprache mit Experten haben wir beschlossen, die Kampagne vorerst auszusetzen. Derzeit steht Japan deutlich besser da. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 0,5. Trotz anfänglicher Verspätungen sind mittlerweile 77% der Bevölkerung geimpft. Die nationale Go-To-Travel-Kampagne soll nun Anfang nächsten Jahres neu starten. Einzelne Präfekturen versuchen schon jetzt, mit ihren eigenen Programmen Besucher anzuziehen. Aber auch diesmal ist die Sache kontrovers. Kleinere Reiseunternehmen klagen, der Bürokratieaufwand für die Teilnehmer an der Kampagne sei zu hoch und kaum zu leisten. Und die vielen Betriebe, die sich auf Auslandstouristen spezialisiert haben, müssen ohnehin länger warten. Wie lange, weiß im Moment niemand. Als diese Tage die Omikron-Variante von Covid-19 festgestellt wurde, hat Japan nach zuletzt zaghaften Öffnungen erstmal wieder die Grenzen geschlossen.
Felix Lill über ein umstrittenes Subventionsprogramm für den Inlandstourismus in Japan. Die Teuerungsrate für die gesamte Eurozone ist genau wie die deutsche Inflation im November gestiegen. Im Euroraum auf 4,9%. Der höchste je gemessene Wert. Mischa Erhardt berichtet.
Vor allem die gestiegenen Öl- und Energiepreise wirken preistreibend. Sie sind für mehr als ein Viertel der Preisteuerung verantwortlich. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt von Union Investment, sieht noch andere Gründe.
Natürlich die Lieferengpässe. Wir haben aber auch im Tourismus, im Reisebereich einzelne Preise, die angezogen haben. Also es ist eine ganze Reihe von Gründen, die im Moment dazu führt, dass wir rekordhohe Inflationszahlen verzeichnen müssen.
Noch beunruhigt Zentralbanker und auch einen Teil der Ökonomen die steigende Inflation nicht. Denn die vergleichsweise hohen Preise lassen sich auch als direkte Folge und als Sondereffekte aufgrund der Corona-Pandemie erklären.
Einerseits haben wir diese temporären Effekte, Mehrwertsteuer, die Einführung des CO2-Preises. Wir haben die Energiepreise, die sehr stark gestiegen sind. Und das hat zum Teil auch eben etwas mit der konjunkturellen Erholung zu tun. Von daher hat man so einen gewissen Basiseffekt. Das führt einfach zu mehr Inflation.
sagte Monika Schnitzer heute während einer Online-Veranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum des Deutschen Reuters-Dienstes. Schnitzer sitzt als sogenannte Wirtschaftsweise im ökonomischen Sachverständigenrat. Basiseffekte spielen deswegen eine Rolle, weil sich die Inflationsrate auf Werte des Vorjahres bezieht. Und da waren die Preise krisenbedingt in den Keller gerauscht. Aus all diesen Gründen hält die Europäische Zentralbank aktuell noch die Füße still und geht davon aus, dass die Inflation zu Beginn kommenden Jahres spätestens wieder zurückgehen wird. Daher fährt sie bis auf Weiteres mit ihren Krisennothilfen fort in Form von Anleihekäufen und Niedrigzinsen.
We take those concerns very seriously and we monitor developments carefully.
Wir nehmen die Inflationssorgen sehr ernst und beobachten die Lage wachsam, versicherte EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor wenigen Tagen in Frankfurt. Einige Beobachter meinen, die EZB behalte ihren Kurs auch deshalb bei, weil eine straffere Geldpolitik als Antwort auf die hohe Inflation höhere Zinsen mit sich brächte. Hochverschuldete Länder in der Eurozone könnten dann in Schwierigkeiten geraten. Daher rät der scheidende Bundesbankpräsident Jens Weidmann seinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie Acht geben müssten, ihre Unabhängigkeit als Notenbanker zu bewahren, um nicht ins Schlepptau der Fiskalpolitik der Staaten zu geraten.
Angesichts hoher Staatsschulden sollte die Geldpolitik vor jeglichem Druck auf der Hut sein, ihren sehr lockeren Kurs länger beizubehalten, als es der Preisausblick gebietet.
So Jens Weidmann heute beim Reuters-Jubiläum. Inflationsdämpfend schließlich wirkt auch der befürchtete wirtschaftliche Gegenwind aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen und dem Aufkommen der Omikron-Virus-Variante. Wirtschaftsforscher gehen davon aus, dass zum Ende des Jahres die Wirtschaft entweder stagnieren oder sogar leicht schrumpfen könnte. Erst nach dem Winter wird sich dann also abzeichnen, wie hartnäckig die hohen Preise tatsächlich sind und ob die Inflation ein Risiko für die weitere wirtschaftliche Erholung im Euroraum ist.
Mischa Erhardt über die Inflation in der Eurozone, die einen Rekordstand erreicht hat. Damit kommen wir zum Börsenbericht aus Frankfurt heute mit Claudia Werle. Frau Werle, spielt das heute eine Rolle oder dreht sich alles nur um Omikron?
Ja gut, die hohen Inflationszahlen sind das eine, die hohen Infektionszahlen sind das andere. Wir haben es ja gehört, nicht nur in Japan, aus immer mehr Ländern kommen Berichte, dass Menschen mit der neuen Corona-Variante infiziert worden sind. Die vorhandenen Impfstoffe seien gegen diese Variante weniger wirksam, wird befürchtet. Und das wiederum lässt bei vielen die Alarmglocken klingeln. Die Variante könnte schnell um sich greifen und die Konjunkturentwicklung könnte einen empfindlichen Dämpfer bekommen. Wenn wir auf die Kurstafeln schauen, immerhin der DAX kann sich von seinem Tagestief erholen. Er steht jetzt 0,7% im Minus bei 15.173 Punkten.
Was tut sich denn bei den Aktien von Impfstoffherstellern?
Die Aktien von Moderna am Nachmittag 3,6% im Minus. Es war ja der Chef von Moderna, der offen darüber gesprochen hat, dass es wohl länger dauern werde, bis angepasste Vakzine in ausreichender Menge hergestellt werden könnten. BioNTech will in Kürze Untersuchungen zur neuen Coronavirus-Variante veröffentlichen. Gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer habe man schon vor Monaten Vorbereitungen getroffen, um im Falle neuer Varianten den Impfstoff anpassen zu können. Aktien von BioNTech im Computerhandel am Nachmittag fast 6% im Minus. Auch Pfizer-Papiere geben nach. Aber wenn man das alles mal in einem größeren zeitlichen Zusammenhang sieht, die Aktien von Impfstoffherstellern, die sind in den vergangenen Wochen und Monaten ja wirklich deutlich gestiegen. Und das gilt auch von Aktien von Unternehmen oder von Impfstoffherstellern, die noch auf ihre Zulassung warten.
Japan macht die Grenzen dicht. Auch andere Länder erlassen teilweise Einreisebeschränkungen. Was heißt das für die Aktien der Reisebranche und Airlines?
Davon sind ja nicht nur Fluggesellschaften betroffen, auch Reiseveranstalter wie TUI, auch beispielsweise die Anbieter von Kreuzfahrten. Noch lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt ja schwer abschätzen, wie lange die Reisebeschränkungen gelten werden, welche Länder möglicherweise noch folgen. Aktien von TUI sind im Computerhandel jedenfalls deutlich im Minus. Die Papiere von Lufthansa geben 1,7% nach Fraport-Papier. Die sind aktuell sogar 1,5% im Plus.
Und was heißt die Omikron-Angst für das zuletzt inflationstreibende Öl?
Öl wird billiger. Einfach, man fürchtet eine Nachfrage nach dem Rohöl, einen Rückgang der Nachfrage nach Rohöl, so ist das. Mhm. Und deswegen gibt der Ölpreis nach, das Fass amerikanische Leichtöl, aktuell $67,12.
Noch kurz der Blick auf Euro, Staatsanleihen und Gold.
Der Euro kostet $1,1267, die Feinunze Gold $1,777,70 und die Umlaufrendite ist von minus 0,42 auf minus 0,46% gesunken.
Vielen Dank, Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Silke Hane. Schönen Abend. Tschüss.